Also Kattel hat schon absolut richtig gebetet. Wir brauchen es, dass Gott uns das offenbart und dass Gott uns die Dinge erklärt. Erst recht bei einem Thema, was mit der Zukunft zu tun hat. Was will ich sagen über was, was ich noch nicht erlebt habe? Es ist ein spannendes Thema, was wir uns jetzt für die nächsten 3 Wochen vornehmen. Auch ein nervenaufreibendes Thema. Also wenn man sich durchliest, was dazu alles in der Bibel steht, das werden wir alles nur anreißen oder nicht mal alles anreißen, sondern nur so den Blick auf mehrere Aspekte lenken. Die Endzeit. Das Thema heute, also wenn wir sagen Endzeit, ja das Ende von was überhaupt und wann ist das Ende? Da erwartet ihr wahrscheinlich eine klare Antwort von mir heute. Mal schauen, ich glaube nicht, dass ich euch die geben kann in befriedigender Weise. Weil das Thema Endzeit ist, also die Frage, wann ist eigentlich Ende? Ende auf dieser Erde und Ende mit dem, was wir jetzt gerade haben. Das ist ein Thema, das beschäftigt die Menschen schon fast so lange, wie es sie gibt. Durch alle Generationen und Kulturen hindurch. Und erst recht auch durch alle Generationen der christlichen Kirche hindurch. Ist das was, was immer wieder top aktuell ist. Das Weltende wurde schon 100-fach angekündigt. Immer wieder wurden konkrete Termine genannt, wann es denn nun wirklich vorbei ist und wann was Neues beginnt. Es gab kaum ein Jahrzehnt in der Weltgeschichte, wo Menschen nicht geglaubt haben, die letzte Generation zu sein, irgendwo auf der Welt, aufgrund der Dinge, die geschehen, aufgrund der Vorstellungen, die man hat vom ganzen Ablauf der Weltgeschichte. Im Grunde ist seit 2000 Jahren immer wieder dasselbe, dass Menschen die Bibel lesen und die Dinge, die über das Ende gesagt werden und Menschen zu der Erkenntnis kommen, Mensch, das ist ja das, was gerade passiert. Das ist das, was wir gerade erleben und das, was da noch steht, ist wahrscheinlich das und das, was da noch steht, ist das, was als nächstes kommen wird, vermutlich in dieser Weise und in jener Weise. Und so wird überlegt und gebetet und studiert und spekuliert und man versucht sich ranzuwagen an dieses Thema. Und das wollen wir einfach auch in den nächsten Wochen mal probieren und schauen, was wir rausfinden können. In der Theologie gibt es einen ganzen Forschungszweig dazu, das ist die Eschatologie, also die Lehre von den letzten Dingen. Das Letzte, was dann so diese Welt betrifft, und da kann man auch studieren und forschen. Es gibt Bücher über Bücher und Artikel und man kann ganze Bibliotheken füllen, einfach nur mit diesem einen Thema. Von daher erwartet nicht zu viel, wir können uns nur so an ein paar Facetten rantrauen. Die Bibel sagt von Anfang bis Ende ziemlich viel über die letzte Phase der Weltgeschichte, immer wieder. Und vieles davon ist gar nicht so leicht zu verstehen. Also wenn ihr selber die Bibel lest und euch auch mit prophetischen Texten beschäftigt, die ersten Male, wenn man es liest, man blickt eigentlich nicht durch, worum um alles in der Welt es dort gehen soll. Und da kommen Tiere vor und Reiche und Nationen und irgendwelche Dinge, wo man erstmal gucken muss, woher weht hier der Wind, was ist hier eigentlich gemeint? Und wenn man die Bibel immer wieder liest, wird manches ein bisschen deutlicher, aber manches bleibt geheimnisvoll, so oft man die Bibel auch liest. Und deswegen kommen wir nicht dran vorbei, immer wieder zu beten und sagen, Gott, was für mich wichtig ist, das erklär du mir. Das offenbare du mir. Man kann mit menschlicher Intelligenz diese Texte lesen und man wird trotzdem an manchen Punkten wahrscheinlich nicht aus eigener Intelligenz und Weisheit rausfinden, was Gott an der Stelle gemeint hat. Denn das steht an einer Stelle auch in der Bibel, das, was Gott eingegeben hat, was er Propheten auch gesagt hat, da brauchst du auch ihn wiederum, um das Ganze zu verstehen, um das Ganze auszulegen. Genau, und gerade die Texte über das Ende, also über die letzte Phase der Weltgeschichte, die wurden ja von jeder Generation wieder neu versucht zu deuten und zu verstehen. Und man hat es immer wieder angewendet auf das, was aktuell gerade auf der Erde geschieht. Und da kam man auch immer und immer wieder zu neuen Auslegungen, ja, zu neuen Interpretationen. Also wenn man das mal sich anschaut, alleine in den letzten 100 Jahren, wie bestimmte biblische Texte verstanden wurden, kannst du fast sagen, alle 20 Jahre eine neue Idee. Oder die Weltpolitik und Gesellschaft hat sich geändert und sofort versucht man, die Texte wieder anzuwenden. Und wenn man so durchrauscht durch die Kirchengeschichte, hat man das Gefühl, also wirklich in jeder Generation muss die Bibel umgeschrieben werden. Da werden die Texte wieder neu verstanden und neu angewendet. Und das macht es gar nicht so leicht. Weil da kann man sich ja fragen, wie sicher kann ich mir sein, dass ich diese prophetischen Texte richtig verstehe? Und dass unsere Auslegung von diesen Texten, dass da was Wahres dran ist, es ist ein Thema, wo man eigentlich sagen muss, wenn Gott nicht uns die Sachen erklärt, was wollen wir dann? Und wir werden in den nächsten Wochen da nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen. Nächste Woche geht es um die Zeichen der Zeit und dann die Woche darauf um das Buch der Offenbarung, die Offenbarung des Johannes. Und da wird nochmal ein bisschen deutlicher werden, wofür sind uns auch diese Texte gegeben? Wofür sind diese Ankündigungen über das Weltende eigentlich gemacht? Wie können wir da gut damit umgehen? Weil es ist gar nicht so einfach. Und wir wollen auch versuchen, an dieses Thema Endzeit möglichst ehrlich und unvoreingenommen ranzugehen, was an sich schon mal ein Kunststück ist. Denn unvoreingenommen an das Thema Endzeit ranzugehen, ist leichter gesagt als getan. Erstens, weil bei diesem Thema eine ganze Welt von unterschiedlichen Vorstellungen aufeinanderprallt. Je nachdem, aus welchen Kirchen ihr kommt, aus welchen Prägungen ihr stammt, wie ihr die Bibel bisher gelesen habt, habt ihr wenn das schon mal irgendwann Thema war, eine Vorstellung davon, wie das vielleicht ablaufen könnte, wenn mal das Ende da ist, wenn Jesus wiederkommt oder die ganzen Geschichten mit tausendjährigem Reich und wie auch immer und was die Zeichen sind dafür, dass Jesus bald wiederkommt, da sind ja die mitunter auch die wildesten Vorstellungen im Raum, aber auch eben die unterschiedlichsten. Je nachdem, was man für eine Prägung aufgenommen hat. Und manchmal ist man in der Gefahr, und viele Bibelausleger sind in der Gefahr, ihre Interpretation von den Texten fast zum Dogma zu erheben. Also das wirklich als sicheren Glaubensgrundsatz hinzustellen. Und viele verwechseln manchmal ihre Interpretation von einem Text mit dem Text selbst. Manchmal steht was da in der Bibel, aber was man dann daraus liest, da kommen manchmal die unterschiedlichsten Sachen bei raus. Und an der Stelle brauchst du auch ein Stück weit Demut, auch ein bisschen Entspanntheit mit den Texten, dass man einfach sich auch eingesteht, ich bin nicht Gott, ja, sondern er ist Gott. Und ich bin Mensch und ich brauche es, dass Gott uns in die Wahrheit führt, dass der Heilige Geist uns da leitet. Und da brauchst du auch wirklich ein Stück Demut mit dem, was wir glauben, über das Ende der Zeit zu wissen. Anders geht's nicht. Ansonsten kann es sein, wir rennen total vorbei an dem, was Gott eigentlich meint in bestimmten Texten, weil wir so festgelegt sind in dem, was wir glauben zu wissen. Das ist außerdem auch schwer, bei diesem Thema unvoreingenommen zu sein, weil das ja ein sehr existenzielles Thema ist. Also das, was in der Bibel drinsteht über das Ende der Welt, das sind ja Dinge teilweise, die steckt man nicht so locker weg. Da geht es ja auch um unsere eigene Zukunft und die Zukunft unserer Kinder und wer auch immer, wie lange das auch noch immer geht. Ja. Da geht es um unsere eigene Existenz und das nimmt man nie leicht. Da stehen auch Ängste im Raum. Also je nachdem, wie man diese Texte bisher gelesen hat, die wir da finden in der Bibel, kann es auch sein, dass manch einer ein mulmiges Gefühl hat, wenn es ums Ende geht. Ein Ende ist ja nie schön oder oft nicht schön. Aber das Ende der Welt und das Ende von dem, was wir gerade hier kennen, und wir werden dann auch noch darauf eingehen, da kommt ja auch noch was danach, es ist ja nicht alles zu Ende, aber das ist was uns herausfordern kann und gleichzeitig ist das eine riesige Chance. Denn an den Emotionen, die wir bei diesem Thema haben, wenn wir über die Endzeit reden, da kann man sehr gut ablesen, erstens, welche Vorstellung habe ich über Gott. Wenn ich merke, das ist ein Thema, was mir ungeheuer Angst macht oder was mich unruhig macht, da kann ich mich schon mal fragen, welche Vorstellung habe ich eigentlich von Gott? Wie Gott mir gegenüber gesonnen ist, also was Gott für eine Einstellung hat. Und ich kann daran auch gut erkennen, wie es um meine Beziehung zu ihm steht. Also im Grunde ist dieses Thema so eine Prüfungsfrage, die man sich selbst mal stellen kann. Wenn ich höre, es gibt ein Ende dieser Welt, was es in mir auslöst, sagt ziemlich viel darüber aus, wie mein Draht zu Gott gerade ist und wie ich mir Gott vorstelle und wie ich ihn vielleicht auch erlebt habe. wenn ich Angst vor dem Ende und vor der Wiederkunft von Jesus habe, dann kann ich mich ja fragen, warum? Also kann ich mich fragen, wie geht es mir mit Gott eigentlich? Wie geht es mir mit dem Leben, was ich gerade lebe? Was sind die höchsten Werte in meinem Leben? Was ist das, worauf ich wirklich baue und was mir echt was wert ist? Und was habe ich über Gott bisher gehört, wie er mich sieht und wie er diese Welt überhaupt sieht? Und das sind Fragen, die gehen an die Existenz. Also das sind Fragen, die fordern uns heraus, wo man wirklich gnadenlos ehrlich sein muss. Und das ist eigentlich die Chance dieses Themas, wie ich finde, dass es uns damit konfrontiert. Was sind wirklich die Werte in unserem Leben? Worauf gründet alles? Was haben wir vielleicht Angst zu verlieren? Wie groß ist die Freude in uns, dass Jesus wiederkommen wird? Dass was Neues kommen wird? Welche Freiheit spüre ich innerlich, an dieses Thema ranzugehen? Und dass ihr schon mal hier seid, ist ein gutes Zeichen, dass ihr euch dem aussetzt. Und ich möchte in das Thema einsteigen mit einer klaren Aufforderung von Jesus, die er in seiner Endzeitrede nennt. Jesus hat eine ganze Predigt gehalten über die Endzeit. Ihr findet das zum Beispiel in Matthäus 24, 25 oder eben auch hier in Lukas 21, Vers 28. Und da sagt Jesus, also es ist fast formuliert wie ein Gebot, also eine Aufforderung, wo Jesus sagt, wie wir eigentlich auf dieses Thema reagieren sollten. Ihr könnt das hier mitlesen. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, also all das, was er vorher aufgezählt hat über das Ende, also über die letzte Phase der Weltgeschichte, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, so erhebt euch und hebt eure Köpfe empor, weil eure Erlösung naht. Wenn das alles geschieht, dann erhebt euch, steht auf, hebt eure Köpfe empor, weil sich eure Erlösung naht. Fällt euch auf, dass es in dieser Aufforderung überhaupt nichts Negatives gibt. Keine negative Reaktion. Jesus sagt nicht, wenn ihr das hört, dann duckt euch weg oder geht in euer Kämmerlein, wie es auch an anderer Stelle beim Gebet gesagt hat, oder irgendwas, versucht, dass ihr die Beine unter den Arm kriegt und abhaut bei dem, was geschehen wird, sondern Jesus sagt, wenn ihr seht, dass diese Dinge anfangen zu geschehen, dann los geht's, dann steht auf. Dann erhebt euch, hebt eure Köpfe empor, weil sich eure Erlösung naht. Also Erlösung, aufstehen, Kopf hoch. Sich mit der Endzeit zu befassen, und also wenn wir uns mit der Endzeit befassen und dabei den Fokus auf Vernichtung haben, auf Untergang und Verführung und was es alles gibt, und dabei den Kopf in den Sand stecken und uns so gefangen fühlen in den Geschehnissen dieser Welt und das, was alles passiert, dann ist das ziemlich das Gegenteil von dem, wozu Jesus uns ja auffordert. Wenn er darüber spricht, dass es ein Ende geben wird von dem, was wir jetzt gerade hier erleben und dass was Neues kommen wird, dann ist seine Empfehlung, damit umzugehen, ist aufzustehen, Kopf hoch, Kopf nicht in den Sand stecken, sondern dass wir uns freuen, weil das ein Zeichen dafür ist, dass die Erlösung nahe ist und dass was Neues schon in der Spur ist. Es gibt viele Bilder in der Bibel für diese Phase der Weltgeschichte. Werden wir auch noch mehr drauf eingehen. Ein Bild dafür ist die Geburt eines Kindes. Wir sind ja hier in einem Geburtshaus und haben die Hebammen teilweise unter uns. Und eine Geburt, so schwer wie es an manchen Stellen ist, jede Frau macht's mit und macht's durch und bricht nicht ab. Und es geht auch schwer abzubrechen, aber ist fähig, das auszuhalten, was eigentlich kein Mensch aushalten kann, wegen dem, was am Ende kommen wird. Und die Freude, wenn das Kind da ist, die überstrahlt alles, was vorher gewesen ist. Also zumindest später dann. Im ersten Moment mag es vielleicht noch ein bisschen verhalten sein, die Freude. Aber das Bild, was in der Bibel verwendet wird, ist, dass im Grunde was Neues geboren wird. Und da sind viele Prozesse im Gange, damit was Neues entstehen kann. Und manches davon bereitet auch Schmerzen. Und das werden wir uns auch noch anschauen in den nächsten Wochen. Aber das, was am Ende bei rauskommt, ist alles wert. Es ist alles wert. Und Jesus sagt, wenn ihr seht, dass diese Dinge anfangen zu geschehen, dann Kopf hoch, aufstehen, die Erlösung ist nahe. Also wenn wir Christen sind, dann lasst uns auch an dieses Thema rangehen wie echte Christen. Und so wie Jesus das sagt, wenn wir keine Christen sind, dann ist es gut, diese Dinge wirklich auf sich wirken zu lassen, das auch ernst zu nehmen, was Jesus sagt und ganz neu darüber nachzudenken, was Gott für unser Leben gedacht hat und was seine Pläne sind, was seine Ziele sind. Es ist hervorragend, dieses Thema zu nehmen, um ganz neu das eigene Leben auf den Prüfstand zu stellen und zu sagen, Gott, wo bist du und was hast du vor mit meinem Leben? Der Bibeltext hier, den wir uns gerade angeschaut haben, ist ein Teil von Jesus seiner Rede über die Endzeit, habe ich gesagt. Und der Begriff Endzeit beschreibt im Grunde die allerletzte Phase dieser Welt, bis Jesus wiederkommt und eine neue Welt entsteht. Er will eine neue Welt schaffen. Er will alles neu machen. Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Und die Phase, die davor ist, bevor alles neu wird und bevor Jesus wieder seinen Fuß auf diese Erde setzen wird, für alle sichtbar, wie die Bibel das sagt, die Phase davor ist im Grunde die Endzeit, weil was zum Ende kommt, bevor was Neues entsteht. Und es gab, habe ich vorhin schon angedeutet, in der Geschichte zahlreiche Versuche, das ein bisschen konkret zu machen und zu verstehen, wann oder anzukündigen, wann wird es denn soweit sein? Also wann geschehen diese Dinge, die wir in der Bibel lesen? Und man hat versucht, Termine zu berechnen, wann bestimmte Ereignisse der Endzeit oder die Wiederkunft von Jesus selbst geschehen wird. Und das hat auch kein Ende. Also das wird auch noch neue Termine geben, solange wir leben. Und solange man das zurückverfolgen kann, gab es immer Leute, die versucht haben, das zu berechnen. Dabei hat man oft Zahlenangaben genommen, die in den prophetischen Büchern der Bibel vorkommen, also besonders im Buch Daniel im Alten Testament und auch in der Offenbarung kommen verschiedene Zahlen vor. Zahlenangaben, Zeiträume, die dort genannt werden, da haben sich viele dran versucht, das ein bisschen kompliziert zusammenzurechnen und kamen zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Also einfach ein paar Beispiele, ich gehe mal so eine kleine Liste durch. Schon Joachim von Fiore im 12. Jahrhundert, der kam aus Italien, der hat für das Jahr 1260 angekündigt, dass da das Zeitalter des Heiligen Geistes beginnt. Also das hat er verstanden auch im Zusammenhang mit dem Millennium, also dem tausendjährigen Reich und hat gesagt, 1260 ist es soweit. Martin Luther hat die Wiederkunft von Jesus zu seinen Lebzeiten erwartet. Er hat gedacht, es wird geschehen, solange er lebt. Es hat dann auch, glaube ich, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, ich glaube Melanchthon, der hat auch ein konkretes Datum auch mal errechnet und Luther fand das sehr interessant, hat das eigentlich unterstützt. Und die waren also wirklich in der Erwartung, zu den ihren Lebzeiten wird Jesus wiederkommen und wird es zu Ende sein. Christoph Kolumbus hat für 1656 den Weltuntergang angekündigt. Er hat gedacht, so jetzt die Entdeckung Amerikas und die Mission unter den Indianern ist die letzte große Missionswelle auf dieser Erde und dann ist zu Ende. Johann Albrecht Bengel, Lutheraner aus Deutschland, hat für 1836 den Beginn des Millenniums, also des tausendjährigen Reiches, angekündigt. John Aquila Brown aus England, 1844, hat er gesagt, kommt die Wiederkunft Jesu. Und in diesen Jahren jetzt kommen ganz viele, da häuft sich das massiv, Robert Scott aus England, war ein Freund von John Wesley, also der die Methodistenkirche gegründet hat, der hat für 1844 die Rückkehr der Juden in ihr Land angekündigt und den Beginn des Millenniums, also des tausendjährigen Reiches. William Miller, ein Baptist aus den USA, hat auch für dieselben Jahre, erst 1843, dann hat er nochmal korrigiert, 1844 angekündigt, dass Jesus wiederkommen wird. Und das waren nicht nur irgendwelche Wald- und Wiesenprediger, also, sondern also bei William Miller zum Beispiel, da waren 1 Million US-Amerikaner, die wirklich damit gerechnet haben, dass Jesus wiederkommen wird. Und damals gab es nur 17 Millionen Amerikaner überhaupt, also US-Amerikaner. Das heißt, fast 6% aller Amerikaner haben damals 1844 damit gerechnet, dass Jesus wiederkommt. Die haben das dann ganz konkret berechnet auf den 22. Oktober 1844 durch alle möglichen biblischen, prophetischen Zahlen. Und dann war das so, dass dann wirklich fast 1 Million Amerikaner damit gerechnet hat, dass an dem Tag passiert. Also manche haben auch ihre Häuser vorher verkauft und so. Und war dann schwierig, als der Tag vorbei war und es ist nicht passiert. Infolgedessen ist dann aus einem Teil dieser Leute die Adventgemeinde entstanden, wo ich wiederum meine Wurzeln habe. Dann ging es weiter, Johann Philipp Petri, ein Lutheraner aus Deutschland, hat für 1847 den Beginn des Millenniums angekündigt. William Cummings Davis aus den USA, für 1847 die Wiederkunft Jesu. Ein Mexikaner, ein katholischer Mexikaner, José Rosas de Rosas, hat für dasselbe Jahr auch die Wiederkunft Jesu angekündigt. Josef Wolf, ein jüdischer Katholik, der zum Katholizismus konvertiert ist, der hat für dasselbe Jahr auch 1847 das angekündigt. Und noch einige andere mehr, Adam Hood Burwell, dann John Nelson Barber für 1914, C.T. Russell, der Gründer der Zeugen Jehovas, der hat ganz viele Termine genannt, einmal 1914, dann 1918, 1925 und 1975 ist Jesus jeweils nicht wiedergekommen, erfahrungsgemäß. Und viele, viele andere Daten kamen, 1988, 1994, im Jahr 2000 und im Jahr 2012 ist Jesus auch nicht wiedergekommen. So viel zum Stand unserer Erfahrung, dass Jesus immer noch nicht wiedergekommen ist. Nicht immer haben die Leute mit so konkreten Jahreszahlen gearbeitet. Viel häufiger hat man geglaubt, dass man eigentlich die letzte Generation ist, bevor Jesus wiederkommt. Und das ist was, was auch viele von uns für möglich halten. Ja? Also dass viele sagen, es könnte durchaus sein, dass wir die letzte Generation sind. Und durch die Geschichte hindurch waren sich viele sehr sicher, dass es so ist, dass da nicht mehr viel kommen wird. Dass es die letzten Jahre jetzt sind, die letzten Jahrzehnte, bis Jesus wiederkommen wird. Und dafür gab es die unterschiedlichsten Gründe. Ein Schlüssel für solche Berechnungen oder Annahmen, dass Jesus also gleich wiederkommt, also waren natürlich immer die Ereignisse der Weltgeschichte, wo man gemerkt hat, es geht brenzlig zur Sache und das, was wir in der Bibel lesen, passt irgendwie zusammen. Könnte sein, dass Jesus gleich kommt und dann natürlich auch viele solche Rechnungen, die wir jetzt hier schon andeutungsweise gehört haben, wo richtige Zahlenspiele komplex zusammengerechnet wurden und man gedacht hat, jetzt ist es soweit. Ein Schlüssel, der dafür immer wieder verwendet wurde, ist ein Text, den Petrus, also im zweiten Petrusbrief, schreibt. Er sagt in Kapitel 3, Vers 8, dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Und das ist so ein Satz, in dem Psalm taucht das auch nochmal auf, Psalm 90. Das ist ein Satz, den viele immer als Schlüssel auch genommen haben, gesagt haben, wenn dann also bestimmte Zahlen vorkommen, Jahresangaben oder so, dann kann das auch bedeuten, dass da nicht einfach nur ein Jahr gemeint ist, sondern ein Jahrtausend. Und so kann man an vielen Stellen mit biblischer Prophetie umgehen, dass man, also ganz vieles von dem, was wir an prophetischen Texten in der Bibel haben, ist nicht wörtlich zu verstehen, sondern sind Bilder, also prophetische Bilder, die man zum Beispiel über solche Umwege verstehen muss. Dass es auch sein kann, dass eben ein Jahr auch da 1000 Jahre gemeint sein können. Und so kamen eben auch die verschiedenen Leute zu den unterschiedlichen Jahreszahlen, wie sie das berechnet haben. Und man hat das einfach immer so auch als Prinzip genommen an vielen Stellen, dass man sagt, das ist fast immer so gemeint wahrscheinlich, was nicht unbedingt der Fall ist. Eine der ersten Quellen, wo das so gemacht wurde, ist im Barnabasbrief. Das ist ein ganz früher christlicher Text, der es nicht in die Bibel hineingeschafft hat, ins Neue Testament, aber von vielen, auch von vielen frühen christlichen Leitern auch immer wieder zitiert wurde. Das ist der Barnabasbrief und dort werden die einzelnen Schöpfungstage aus der Schöpfungsgeschichte, also dass Gott an 6 Tagen die Erde geschaffen hat und am 7. hat er geruht, die werden dort umgerechnet auf die Jahrtausende der Weltgeschichte. Und das ist ganz interessant, das will ich euch mal zeigen. Ihr könnt es nachlesen, da im Barnabasbrief, Kapitel 15. Da schreibt er über den Sabbat, er sagt, den Sabbat erwähnt Gott am Anfang der Schöpfung. Und der Herr schuf in 6 Tagen die Werke seiner Hände und am 7. Tag hatte er sie vollendet und er ruhte an diesem Tag und heiligte ihn. Merkt auf, Kinder, was bedeutet das, in 6 Tagen vollendete er sie? Das heißt, dass in 6000 Jahren der Herr alles vollenden wird, denn der Tag bedeutet bei ihm 1000 Jahre. Er selbst bezeugt mir das, wenn er sagt, siehe, ein Tag des Herrn wird sein wie 1000 Jahre. Also Kinder, hört gut zu. In 6 Tagen, das heißt in 6000 Jahren, wird alles vollendet sein. Und am 7. Tag ruhte er. Das heißt, wenn sein Sohn kommt und der Zeit des Bösen ein Ende machen und die Gottlosen richten und die Sonne und den Mond und die Sterne umändern wird, dann wird er ruhmvoll ruhen am 7. Tag. Und dieser Gedanke, das, was er, wie er das jetzt hier auslegt, das wurde immer wieder aufgegriffen in der Geschichte und auch weiter ausgedeutet und weiter konkretisiert. Ungefähr insofern, dass manche dann das angewendet haben auf die verschiedenen Jahrtausende der Weltgeschichte. Es ist ja so, wenn man in der Bibel die Stammbäume hernimmt, da sind ja jede Menge Stammbäume, da kann man ewig lesen dran. Und da sind auch immer wieder Zahlenangaben, als der und der so und so alt war, da hat er den geboren. Und als der dann wieder so alt war, dann hat er das Kind gekriegt. Und wenn man das alles so zusammenrechnet, kommt man so Pi mal Daumen auf 6000 Jahre Weltgeschichte. Einfach das, was die Bibel an Zahlen nennt, an biblischen Zahlen. Ja? Und das kann man nicht so ganz konkret jetzt auslegen, weil es fehlen ein paar Zeiträume. Aber so ganz grob 6000 Jahre Weltgeschichte. Und dann wurde das immer wieder konkret gemacht. Also zum Beispiel, am ersten Tag hat Gott in der Schöpfungsgeschichte das Licht von der Finsternis getrennt. Licht und Finsternis wurde geschieden. Im ersten Jahrtausend war der Sündenfall und der Beginn des Konfliktes zwischen Licht und Finsternis, also zwischen Gut und Böse. Der Baum der Erkenntnis war dort zwischen Gut und Böse. Und im Grunde wurde zwischen Licht und Finsternis getrennt in dem ersten Jahrtausend. Dann am zweiten Tag hat Gott die Wasser geschieden, also die Wasser über dem Himmel und unter dem Himmel und so, müsst ihr mal durchlesen, in 1. Mose 1. Und da, wenn man jetzt so die biblische Geschichte dagegen setzt, fand in dem Jahrtausend die Sintflut statt. Hat erstmalig geregnet und so. Dann der dritte Tag, da hat Gott das Wasser im Meer gesammelt und Land und Wasser voneinander getrennt. Im dritten Jahrtausend, also das Meer steht in den prophetischen Texten, zum Beispiel auch in der Offenbarung, oft für die Völker dieser Erde. Die Nationen, also zum Beispiel in Offenbarung 17, da heißt es, die Wasser, die du gesehen hast, also die Meere, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Volksmengen und Nationen und Sprachen. Also das ist so ein Bild dafür. Und also wie gesagt, am dritten Tag hat Gott so, am dritten Tag sind wir, Gott das Wasser und das Land getrennt, die Wasser gesammelt und so. Und das so als Bild für die Nationen, also in diesem Jahrtausend, im dritten Jahrtausend war dieser Turmbau in Babylon, dieser Turm, wo die Sprachen verwirrt wurden und die Völker und Nationen entstanden sind. Dann am vierten Tag hat Gott Tag und Nacht voneinander getrennt und hat Sonne, Mond und Sterne geschaffen. Im vierten Jahrtausend wurde Jesus geboren, die Sonne, also was so auch so ein prophetisches Bild in der Bibel ist. Satan wurde endgültig als Herrscher über die Finsternis offenbar, so der Mond als Symbol. Die Apostel wurden zu den Leitern der Gemeinde, die Sterne sind es dann. Und das war am Ende so die wirkliche Scheidung zwischen Tag und Nacht. Ja. Der fünfte Tag, gleich sind wir durch, da hat Gott die großen Meerestiere geschaffen zum Beispiel. Und das fünfte Jahrtausend war das Jahrtausend, wo einige der größten Weltreligionen entstanden sind. Der Islam, der Hinduismus so in seiner Form, wie wir es heute kennen. Auch einige irrige Ausprägungen des Christentums. Und die Meerestiere und dann gleichzeitig die großen Religionen, die Meere, die Völkermeere beherrschen sozusagen. Der sechste Tag, da hat Gott die Geschöpfe vermehrt, also die ganzen Landtiere, und der Mensch wurde geschaffen. Und das sechste Jahrtausend, zum einen haben sich diese ganzen Religionen und Ideologien immer weiter aufgesplittet, immer viel mehr Kleines ist entstanden. Und der Mensch wurde geschaffen. Die Gemeinde Jesu wird am Ende in einem neuen, also im Bilde Gottes erstrahlen, so wie es im Epheserbrief heißt, als vollendeter Mensch in voller Größe der Vollkommenheit Christi. Und dann kommt der Sabbat, also sozusagen das Sabbatjahrtausend, wo die Herrschaft Gottes beginnt. Und das ist was immer wieder mal so aufgegriffen wurde in der Geschichte und wo man, wenn man das zu Ende denkt, wenn das so wäre, würde es bedeuten, dass wir jetzt nach dieser biblischen Zeitrechnung am Ende des sechsten Tages, des sechsten Jahrtausends stehen, bevor dieser Sabbat anbricht, also dieses Jahrtausend, wo dann Gottes Herrschaft anbricht. Ja, also das hat Barnabas geschrieben, schon ein paar hundert Jahre nach Christus. Hat der das so geschrieben und es wurde dann, ich weiß nicht, ich glaube von Augustinus auch aufgegriffen und dann bis in heutige Zeit wird es von vielen so auch hergenommen. Das ist natürlich sehr umstritten und in der Bibel ist es jetzt auch nicht alles so klar, wie man es vielleicht gerne hätte. Und nach dieser Auslegung würden wir sozusagen kurz vorm Ende stehen. Aber man braucht jetzt nicht diese Auslegung, um einige Dinge nochmal besser zu verstehen, die in der Bibel stehen. Wir werden in den nächsten zwei Wochen nochmal mehr drauf eingehen. Fakt ist, also wie man es dreht und wendet, seit 2000 Jahren Kirchengeschichte unternehmen Menschen den Versuch, die Wiederkunft von Jesus zu berechnen. Und ihr werdet wahrscheinlich noch nicht so konkret versucht haben, eine Jahreszahl rauszuhauen, aber dass ihr euch vielleicht schon mal gefragt habt, wann ist es denn soweit? Wo leben wir eigentlich im Zeitplan dieser Weltgeschichte oder im Zeitplan Gottes? Das ist, glaube ich, eine Frage, die sich wirklich viele schon gestellt haben. Und wo man sich immer wieder fragt, wie steht es um die Zukunft? Also was ist das, was Gott auch für die Zukunft jetzt geplant hat? Und viele versuchen sich daran, das sehr konkret zu machen, obwohl Jesus eine Sache sehr klar sagt, und das möchte ich euch zeigen, in seiner Rede über die Endzeit in Matthäus 24, Vers 36, sagt er, von jenem Tag aber und von jener Stunde, also wenn das alles zu Ende sein wird und sein Reich anbricht, weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Also dieser Termin, wann das Ende da ist und wann Jesus wiederkommen wird, sagt Jesus selbst, das weiß nicht mal ich. Also sagt Jesus, das weiß nicht die Engel, das weiß ich auch nicht, das weiß nur der Vater. Und das muss man sich mal überlegen. Also das ist, ich meine, die einzige Stelle in der ganzen Bibel oder das einzige Thema, wo der Sohn nicht weiß, was der Vater weiß. Also wo Jesus selber sagt, das weiß der Sohn, also ich nicht, das weiß nur der Vater. Also ich kann euch nicht im Detail erklären, wie das zwischen dem Vater und dem Sohn funktioniert an der Stelle und wie Dreieinigkeit dann nur wirklich aussieht, wenn wir so einen Text hier haben. Aber zumindest eine Sache sagt Jesus ganz klar, wenn ich es nicht mal weiß und die Engel das auch nicht wissen, dann haltet ihr lieber die Klappe, wenn es um die Berechnung solcher Termine geht. Und an der Stelle werde ich mich auch nicht weiter aus dem Fenster lehnen, wenn sowas hier in der Bibel steht. Die Berechnung der Wiederkunft von Jesus ist laut Jesus selbst eigentlich unmöglich. Es ist was, wo wir es offen lassen müssen, wo wir sagen müssen, das Ende wird kommen, es wird was Neues kommen, aber wir sind nicht diejenigen, die in der Lage sind zu sagen, wann es soweit ist. Punkt. Also man kann sagen, jeder Versuch, das konkret zu fassen und das irgendwie konkret zu machen, der ist bisher immer gescheitert in der Weltgeschichte und er wird es auch in Zukunft. Und Jesus sagt, warum? Weil wir es nicht wissen können, weil er selber das nicht weiß. Dass Jesus aber bald wiederkommen wird, daran besteht im gesamten Neuen Testament nicht der geringste Zweifel. Aber was ist bald? Also Jesus sagt, siehe, ich komme bald. Das hat er vor 2000 Jahren gesagt. Er sagt bald, ich komme bald wieder. Also ich komme gleich wieder, sagt er. Ich komme ganz sicher gleich wieder. Das ist was, wo das gesamte Neue Testament sich einig ist. Es ist auch sehr interessant, also die Erwartung, dass Jesus sofort wiederkommen könnte, also diese Naherwartung, dass es nahe bevorsteht, das ist immer ein Kennzeichen von Erweckung gewesen. Also jedes Mal, wenn Erweckungen waren in der Geschichte, waren die Leute davon überzeugt, dass Jesus gleich wiederkommen wird. Man kann durch die Jahrhunderte durchgehen, wenn Erweckungen waren und Leute die Nähe Gottes auf besondere Weise erlebt haben, waren die überzeugt, dass es kurz bevorsteht, dass Jesus gleich wiederkommt. Also das ist ein Kennzeichen von Erweckung, kann man sagen, dass Menschen damit rechnen. Weltweit, unabhängig voneinander, überall, wo solche Erweckungen waren, hört man das immer wieder. Auch in heutiger Zeit, da wo wirklich erweckliche Aufbrüche sind, sind Leute davon überzeugt, dass Jesus gleich kommt. Auch, ich weiß es auch vom Erzählen, auch als vor ein paar Jahrzehnten in Großhartmannsdorf so ein geistlich erwecklicher Aufbruch war, vor allen Dingen auch unter Jugendlichen, dort in der evangelischen Kirche, da werden dieselben Sachen berichtet. Da haben Menschen damit gerechnet, dass Jesus gleich wiederkommen kann. Da werden Geschichten erzählt, dass Leuten Engel erschienen sind, die gesagt haben, es war noch nie so kurz bevor. Es war noch nie so nahe, dass Jesus bald wiederkommen wird. Hier im Erzgebirge ist es genauso wie überall sonst, da wo Leute Gott begegnen und was Erweckliches in der Luft ist, da rechnen die Menschen damit, dass Jesus gleich wiederkommen wird. Durch die Jahrhunderte hindurch. Und damit meine ich tatsächlich so eine Herzenshaltung, so eine Herzenserwartung, Jesus wird wirklich gleich wiederkommen. Also nicht nur, dass man es in der Theorie für möglich hält und sagt, ja, hat er ja gesagt, irgendwann kommt er schon wieder. Kann sein, er kommt auch gleich, kann sein, er kommt später, sondern wirklich so eine konkrete Erwartungshaltung, es steht kurz bevor. Und das ist eine Erwartung, die unser Denken prägt, unser Handeln, unseren Lebensstil, da richtet man sein Leben danach aus. Und das ist immer wieder in Erweckungen der Fall, dass Leute sich danach ausrichten mit ihrem ganzen Leben, mit dieser Gewissheit, Jesus kommt gleich wieder. Es kann jeden Moment soweit sein, es kann jeden Moment geschehen. Ein Kennzeichen von Erweckung. Man kann fast sagen, wenn da, wo das abwesend ist, also diese Haltung, da muss man fast sagen, dann ist es mit der Erweckung wahrscheinlich nicht so weit her. Also wenn man in so einer Gelassenheit, in so einer Ruhe ist und sagt, der wird schon irgendwann kommen, der wird sich schon melden, wenn er was will, wir werden es schon nicht verpassen oder so, das ist meistens ein Zeichen dafür, dass nicht sehr viel erweckt ist in uns. Sondern diese Haltung, es steht kurz bevor, er kann wirklich jetzt kommen, das ist wirklich ein Kennzeichen für diese Bewegungen, die es immer wieder durch den Heiligen Geist auch gab. Jetzt ist es aber für uns eine Herausforderung, dass selbst die Jünger von Jesus schon vor 2000 Jahren genauso gedacht haben. Und Jesus ist aber immer noch nicht da. Die Leute, die mit Jesus unterwegs waren, die haben damit gerechnet, nachdem Jesus gestorben war und in den Himmel wieder gegangen ist, dass er zu ihren Lebzeiten noch wiederkommen wird. Die haben konkret damit gerechnet. Und das liegt vor allem daran, dass Jesus auch so geredet hat, als wird es wirklich so passieren. Also wenn man sieht, was Jesus dazu gesagt hat, da ist kein Wunder, dass die Jünger geglaubt haben, der kommt noch zu ihren Lebzeiten wieder. Zum Beispiel sagt er in Matthäus 24, ab Vers 42, bleibt also wach, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Nachtwache der Dieb kommt, so wäre er wohl wach geblieben und hätte nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen würde. Deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der ihr es nicht denkt, kommt der Sohn des Menschen, also kommt Jesus wieder. Seid bereit, sagt er. Und die Jünger haben gesagt, immer bereit. Seid bereit, ihr könnt nicht wissen, wann es soweit ist. Es kommt wie ein Dieb in der Nacht, ihr ahnt es nicht. Ja? Und das geht mit einem Mal und dann bin ich wiedergekommen. Und die Bibel endet so ungefähr in der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 20, dass Jesus selber sagt, ja, ich komme bald. Da haben wir es. Ich komme bald. Verlasst euch drauf. Und dadurch waren die Jünger natürlich voll aktiviert. Also wenn Jesus sowas sagt, dann haben die das geglaubt. Die haben das konkret erwartet, dass Jesus seine Wiederkunft, also bevor er diese neue, also er schafft dann diese neue Erde, diese neue Welt, die voll von der Gegenwart Gottes sein wird, voll von Frieden und voll von Gerechtigkeit. Und sie haben damit gerechnet, das werden wir noch erleben. Und wenn nicht alle von uns, dann zumindest einige. Petrus, im zweiten Petrusbrief sagt dann nochmal, was sie konkret erwartet haben. Er sagt, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und die haben damit gerechnet, das wird sehr bald wirklich passieren. Also wenn wir über das Ende reden, über die Endzeit, dann geht es immer auch um, dann geht es immer nur um das Ende dieser Welt, wie wir es jetzt gerade kennen, aber nicht um das Ende überhaupt. Es gibt nicht einfach nur einen Weltuntergang, sondern es geht um das Ende dieses Zeitabschnittes, bevor das Bessere und das Größere kommen wird, nämlich Gottes neue Welt voller Frieden und voller Gerechtigkeit, so wie Petrus das hier schreibt. Das Ende ist also immer auch der Anfang. Und Christen glauben nicht einfach nur an den Weltuntergang, sondern Christen glauben an die Erschaffung einer neuen Welt, die kurz bevorsteht. Jesus sagt, es kommt bald, ich komme bald und dann geht's los. Zuerst haben die Jünger gedacht, dass Jesus schon bei seinem ersten Kommen auf dieser Erde das umsetzen wird. Also noch vor der Kreuzigung haben die Jünger gedacht, jetzt ist er da, um genau das zu machen. Und Jesus konnte reden, wie er wollte. Die haben bis zum Schluss nicht wirklich verstanden, was es bedeutet, dass er sterben wird und wieder auferstehen wird. Er hat das angekündigt, aber die haben gedacht, mit Jesus kommt jetzt dieses neue Friedensreich auf dieser Erde. Und Jesus hat auch wiederum alles dazu beigetragen, dass die diese Vorstellung hatten. Zum Beispiel, ich hau euch mal ein paar Texte hin. Jesus sagt, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Es ist da, sagt er. Oder, wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, die werden den Tod keinesfalls schmecken, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Es sind einige hier, die werden nicht mal sterben, bis sie das erleben werden. Oder, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Oder, heilt die Kranken und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Oder, er sagt, und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist mitten unter euch und das ist einer der spannendsten Gedanken im Neuen Testament, dass Jesus sagt, es ist jetzt schon da, aber es wird auch noch kommen in Vollkommenheit. Also in seiner vollen Ausprägung wird es erst noch kommen, aber es ist jetzt schon da. Siehe, es wächst jetzt schon auf, erkennt es denn nicht? Es ist jetzt schon da, aber es wird auch erst noch kommen. Das ist ein spannender Gedanke, wo man sein Gehirn ein bisschen verbiegen muss, um das zu verstehen. Aber das ist ein zentraler Gedanke, dass wir jetzt Anteil haben am Reich Gottes, aber die Fülle, die wird erst noch kommen. Und die Jünger haben natürlich gedacht, es ist jetzt soweit, jetzt geht's los. Und wer soll da nicht glauben, dass es unmittelbar vor der Tür steht, wenn Jesus das so sagt? Gut, dann ist Jesus erst noch gestorben, dann ist er auferstanden, dann ist er in den Himmel gegangen. Aber dann haben die Jünger geglaubt, na wenigstens jetzt, solange wir leben, wird das geschehen und Jesus wird wiederkommen, wenn er sagt, ich komme bald. Das Ende der Welt war aus ihrer Sicht die Zeit, in der sie gerade gelebt haben. Wenn die über Endzeit geredet haben, dann haben sie das gemeint, was sie gerade erleben. Weil die wussten, das ist jetzt die letzte Phase, bis Jesus wiederkommen wird. Und das nächste, was kommt, ist sein Reich. Und es ist tatsächlich so. Also wenn wir uns fragen, wann ist Endzeit, also leben wir in der Endzeit? Leben wir jetzt schon in der Endzeit oder kommt die noch? Natürlich leben wir in der Endzeit. Das ist von der Bibel her überhaupt keine Frage. Das ist nicht was, was irgendwann noch kommt, sondern das ist das, wo wir gerade drin leben. Denn von der Bibel her ist die Sache klar, die Zeit zwischen Jesus, seinem ersten Kommen hier auf der Erde und seinem zweiten Kommen, ist die Zeit des Endes. Ist die Endzeit, die letzte Phase dieser Weltgeschichte, da leben wir jetzt seit 2000 Jahren drin. Das ist die letzte Phase, es kommt keine letzte Phase nach der letzten Phase, sondern es ist die letzte Phase. Wir leben in der Endzeit. Und das nächste bedeutende Ereignis auf dieser Erde, was kommen wird, ist, dass Jesus wiederkommt und dass sein Reich anbrechen wird. Da gäbe es jetzt noch viele spannende Details, auch in den prophetischen Büchern der Bibel, um das nochmal zu untermauern, aber wir leben in der Zeit des Endes. Es wird nicht noch endlicher, sondern das Ende ist die Phase, in der wir jetzt sind. Und als Petrus zu Pfingsten, beim Pfingstereignis damals, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde, den ganzen anwesenden Leuten erklärt, was dort gerade abgeht, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes und was es damit auf sich hat, sagt er Folgendes. Hier ist ein Ausschnitt aus diesem Text. Er sagt, das, was ihr hier gerade erlebt, ist das, was der Prophet Joel gesagt hat. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, also prophezeien, eure jungen Männer, die werden Visionen haben und eure Ältesten, die werden Träume haben und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden prophezeien. Und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, bevor der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Also die Zeit, seit Jesus das letzte Mal auf dieser Erde war und hier 3 Jahre gewirkt hat, bis heute, das sind die letzten Tage. Petrus sagt, die letzten Tage, bevor der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Petrus sagt, das ist jetzt. Wir leben in der Endzeit. Gute Nachricht heute Abend für alle. Das Ende der Zeit ist ran, schon seit einiger Zeit. Und so sind die ersten Christen aber wirklich rangegangen. Die haben geglaubt, es ist soweit, Jesus steht unmittelbar vor der Tür. Jetzt geht's bald los. Und sie haben geglaubt, das kann jeden Moment passieren. Als dann von den ersten Christen schon die ersten gestorben waren und die gemerkt haben, jetzt gehen ein paar Jahre ins Land und einige von uns sind schon gestorben, da wird's spannend. Und da merkt man, wie dann die Apostel, also in den Paulusbriefen lesen wir das, auch im Petrusbrief, die fangen dann an, auch die Gemeinde zu ermutigen, festzuhalten an dieser Verheißung und denen auch zu erklären, was abgeht und wie sie es zu verstehen haben. Also zum Beispiel im 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 13 heißt es, also sagt Paulus, ich will euch mal erklären, was mit denen passiert, die jetzt schon gestorben sind, dummerweise, und sagt dann, die werden, also seid nicht, also und erklärt ihnen dann, was mit denen passieren wird und so, die werden wieder auferstehen, damit ihr nicht allzu traurig seid, also nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt irgendwas aus dem Ruder gelaufen, sondern das hat schon alles seine Richtigkeit, obwohl schon welche gestorben sind. Im nächsten Moment sagt er aber in Vers 15, wir, die wir jetzt leben und die wir übrig bleiben bis zur Wiederkunft des Herrn, werden nicht eher bei Gott sein, als die, die schon gestorben sind. Also das heißt, Paulus rechnet hier aber trotzdem damit, dass die, an die er jetzt schreibt und er selbst übrig bleiben, bis Jesus wiederkommt. Es sind zwar schon einige gestorben, aber wir, die wir bleiben jetzt, bis Jesus wiederkommt, wir sind nicht schneller oder langsamer im Reich Gottes, sondern Gott wird dafür sorgen, dass alle gleichzeitig dorthin kommen, wo sie hingehören. Oder Petrus im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 3, da sagt er auch, es werden Spötter kommen, die werden sagen, wo bleibt denn Jesus? Warum ist er noch nicht wiedergekommen? Und da merkt man, wie schon diese Frage im Raum steht, ja, wo bleibt Jesus denn? Warum ist er immer noch nicht da? Und Petrus sagt, es werden Leute kommen, die werden sich darüber lustig machen und werden sagen, ist er denn immer noch nicht da und so. Und dann sagt Petrus, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist geduldig euch gegenüber, weil er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen. Also man merkt, wie die Diskussion im Gange ist, wo bleibt Jesus? Wann kommt Jesus wieder? Haben wir uns geirrt? Wird er wirklich wiederkommen? Und da ist schon fast dieser Tonfall drin, wie die Schlange im Garten Eden damals gefragt hat, sollte Gott wirklich gesagt haben, sollte Jesus wirklich gesagt haben, dass ich wiederkomme? Und so dieser Spott der Leute, der da schon mitschwingt hier an der Stelle, sollte sich Gott vielleicht in seinem Zeitplan geirrt haben? Sollte Gott die Kontrolle verloren haben über die Weltgeschichte und kommt nicht mehr klar oder so? Sollte Gott wirklich gute Pläne mit uns haben und mit der Zukunft haben? Und Petrus reagiert hier sehr entschlossen. Er sagt, Jesus wird wiederkommen. Glaubt nicht das Zeug, was Leute erzählen. Es ist keine Verzögerung seiner Verheißung, sondern die Verheißung wird wahr werden. Jesus wird wiederkommen. Warum kam er bisher nicht? Wegen seiner Geduld und wegen seinem Willen zu retten. Oder Menschen retten will. Wegen seiner unendlichen Geduld. Also die Sache ist für Petrus völlig klar. Er kann zwar auch nicht sagen, wann Jesus jetzt genau wiederkommen wird, aber die Motive Gottes sind für ihn klar und gut. Er sagt, Gott hat Gründe, warum Jesus noch nicht wiedergekommen ist, und seine Gründe sind geprägt von Geduld und von dem Willen zu retten. Er ist voller Güte. Wenn Jesus jetzt noch nicht da ist, dann hat es gute Gründe und nicht schlechte Gründe. Und er nimmt an der Stelle voll den Druck raus und nimmt auch die Ängste raus. Was ist los? Warum ist Jesus noch nicht da? Und er sagt, Jesus wird wiederkommen, daran gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Die Zeit steht kurz bevor. Und wenn Gott noch nicht gekommen ist, dann sind die Gründe dafür nur gut. Dann hat er nur Gutes im Sinn. Und je mehr Zeit dann aber vergangen ist, auch so durch die letzten Jahrhunderte und 2000 Jahre, und Jesus war immer noch nicht wiedergekommen, umso mehr hat man sich dann darin vertieft, sich damit zu beschäftigen, was passiert, was muss denn noch passieren, damit Jesus endlich wiederkommen kann. Und man hat angefangen, sich mehr und mehr damit zu beschäftigen, was kommt denn vor seiner Wiederkunft. Also was sind die ganzen Kennzeichen der letzten Zeit und so. Man hat sich mehr und mehr mit den Prophezeiungen beschäftigt, um rauszufinden, wo man im Zeitplan Gottes gerade steht. Also so im Fahrplan, ja, wenn ihr euch so einen Busfahrplan vorstellt, wo ist der Bus gerade, wo stehe ich, wann können wir einsteigen, wann ist es soweit? Und man hat sich immer mehr damit beschäftigt, um irgendwie rauszufinden, wann ist denn soweit, was muss denn noch passieren, damit Jesus endlich wiederkommen kann. Das Stichwort Zeichen der Zeit, da werden wir nächste Woche drauf eingehen. Und wenn man sowas sehr exzessiv tut, also sich damit zu beschäftigen, was muss denn vor der Wiederkunft Jesu passieren, dann kann das Ganze auf die andere Seite kippen. Nämlich, dass man sagt, Jesus kann ja noch gar nicht wiederkommen, weil dies und das und jenes ist ja noch nicht passiert oder haben wir noch nicht mitgekriegt. Muss ja noch passieren. Und dann kommt man in so eine Haltung rein, wo man sagt, ja, Jesus kann noch nicht wiederkommen. Der wird schon irgendwann wiederkommen, aber wir haben das genau beobachtet, da muss noch dies und das und jenes passieren. Wir sind im Fahrplan noch nicht weit genug, damit Jesus wiederkommen kann. Und wisst ihr, was in dem Moment passiert, wenn man in so eine Blickrichtung hineinkommt? Der Fokus, der rückt weg von der Erwartung Jesu, dass man auf Jesus schaut und dass er kurz vor der Tür steht, dass er kommen wird. Und der Fokus rückt hin zu der Erwartung politischer, gesellschaftlicher, kosmischer Ereignisse und man schaut, wie die ganze Welt sich bewegt und dreht und was hier und da passiert in der Gemeinde Jesu und auf der ganzen Welt und kann sich da trefflich mit beschäftigen. Und der Fokus rückt von den Dingen des Himmels zu den Dingen dieser Erde. Der Fokus rückt weg vom Kommen Jesu auf die Zeit vor dem Kommen Jesu und man schaut mehr auf das, was alles in der letzten Zeit vor Jesus seinem Kommen geschehen muss, als auf das Kommen von Jesus selbst. Und wisst ihr, was mir beim Blick in die Kirchengeschichte immer wieder auffällt? Diese Perspektive, also dass man sich penibel damit beschäftigt, was vor dem Kommen Jesu alles passieren muss, sowas hat man meistens gemacht, wenn keine Erweckung war. Dieser Blick auf die Welt, also mit dieser Brille alle Dinge zu sehen, ist meistens dann der Fall, wenn eigentlich gerade geistlich nicht viel los ist. Weil dann fragt man sich, warum ist denn nicht viel los? Was muss denn noch passieren? Und wo stehen wir denn gerade? In Zeiten der Erweckung rückt der Fokus meistens hin zu Jesus selbst und zu dem Kommen von Jesus selbst, ganz egal, was gerade passiert auf dieser Erde. Völlig wurscht, was gerade die Politik und die Kirche und die ganze Welt treibt, Jesus kommt gleich wieder, Jesus steht kurz vor der Tür. Man ist eingenommen von diesem Gedanken, dass Jesus kommen wird. Man ist fasziniert davon und es ist völlig egal, was da noch alles passieren wird. Das ist zumindest was ich beobachte, wenn man sich mit Erweckungsgeschichte beschäftigt. Aber dieser Blick, wo man sich verliert und vertieft in dem, was alles noch geschehen muss und was alles Schlimmes gerade im Gange ist, ist aus meiner Sicht, aus meiner Beobachtung meistens ein Kennzeichen von der Abwesenheit von Erweckung. Da hat man Zeit, sowas zu tun. Da hat man auch den Druck und den Drang, rauszufinden, wo wir gerade stehen. Also es ist die Blickrichtung auf die Dinge vor dem Ende, anstatt auf das Ende selbst. Und aus meiner Sicht hat das was damit zu tun, wie nah einem Jesus ist, wie nah einem die Gegenwart Gottes gerade ist, wie sehr man eine Sehnsucht hat nach Jesus selbst und wie sehr man fasziniert und eingenommen von Jesus selbst ist. Wenn man, Und das ist einfach die Beobachtung in den Erweckungen, wenn man sieht, wie dort Leute fasziniert und hingegeben waren an Jesus selbst, die hatten nichts anderes im Sinn. Und in solchen Zeiten, da ist es relativ unerheblich, was alles Schlimmes ringsherum passiert. Also wenn ihr Stephanus seht, der gesteinigt wird und die Steine fliegen auf ihn und er ist kurz davor zu sterben und er steht da und sagt, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zu Rechten Gottes sitzen. Er schaut auf Jesus und er kann nichts anderes wahrnehmen, in dem Moment. Er kann vielleicht schon wahrnehmen, dass er gerade stirbt, aber das, was sein Herz bewegt in dem Moment, ist Jesus selbst, der dort sitzt zu Rechten Gottes. Und das, was das Herz von Menschen in Erweckungen, in Zeiten der Erweckung immer bewegt hat, war Jesus selbst. Und dieses Wissen, Jesus steht kurz vor der Tür, Jesus wird kommen. Nicht, dass Jesus nicht auch Kennzeichen genannt hätte, die das Ende ankündigen, also dass er kurz vor der Tür steht. Darum geht es nächste Woche. Aber man kann mit einem sehr unterschiedlichen Blick auf diese Dinge schauen. Man kann mit einer sehr unterschiedlichen Herzenshaltung auf diese Dinge schauen, die seinem Kommen vorausgehen. Und die Bibel gibt uns da auch ein paar Tipps, wie man an das Ganze herangehen sollte. Dazu nächste Woche mehr. Der Punkt ist aber einfach der, alles, was uns ablenkt von Jesus selbst, kann uns in die Irre leiten. Alles, was unseren Blick, unsere Aufmerksamkeit, unser Herz so sehr in Beschlag nimmt, dass wir Jesus selbst nicht mehr richtig wahrnehmen können, das kann uns in die Irre leiten. Und Jesus versucht die Jünger genau an der Stelle wieder zurechtzurücken. Und eine Episode aus dem Leben der Jünger von Jesus, die zeigt es sehr schön, wie ich finde. Jesus war gerade dabei, ein Gespräch mit Petrus zu führen und ihm Dinge über seine Zukunft zu verraten. Wie er mal sterben wird. Könnt ihr nachlesen, in Johannes 21. Und Petrus hört kurz zu, also Jesus sagt ihm was über seine Zukunft und sagt ihm dann, folge du mir nach. Und Petrus hört ihm kurz zu, schaut dann weg und sieht Johannes, den anderen Jünger. Und dann heißt es, als nun Petrus diesen sah, also diesen Johannes, spricht er zu Jesus, Herr, was soll aber mit diesem? Also was soll dieser? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht's dich an? Folge du mir nach. Es ging nun dieses Wort hinaus unter die Brüder, jener Jünger stirbt nicht. Aber Jesus sprach nicht zu ihm, dass er nicht sterbe, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht's dich an? Also erstens ist das ein sehr spannendes Beispiel für Prophetie und die Auslegung von Prophetie. Jesus sagt hier etwas und die ganzen Jünger machen sofort eine Theologie daraus. Jesus sagt, wenn ich will, dass der bleibt, was geht's dich an? Und die Jünger machen sofort eine Theologie draus und sagen, ja, Jesus hat gesagt, der wird nicht sterben, bis er wiederkommt. Die denken, Jesus hat das gesagt, hat er aber überhaupt nicht gesagt. Man kann sich natürlich fragen, warum Jesus sich so missverständlich ausdrückt. Aber das macht er ja immer wieder. Also das kann man sich oft fragen, wenn man Jesus seine Reden liest. Scheinbar nimmt er diese Missverständnisse in Kauf, um unsere Theologie immer wieder in die Sackgasse zu führen. So kommt es mir manchmal vor. Und um zu zeigen, worum es wirklich geht. Was er Petrus hier sagt ist, mach dir nicht so viele Gedanken darüber, was aus Johannes und dem Rest der Welt wird und kümmere dich stattdessen um deine Beziehung zu mir. Folge du mir nach. Was geht's dich an, was aus Johannes wird? Folge du mir nach. Kümmere dich nicht um alles Mögliche und verpasse dabei, mir nachzufolgen, sondern folge mir nach. Darum geht's gerade. Ich will mal diese Episode zwischen den ersten Jüngern Jesu als Beispiel auch für heute nehmen. Wir können uns manchmal trefflich Gedanken darüber machen, was aus diesem und jenem werden wird. Was wird aus den Katholiken? Was wird aus den Charismatikern? Was wird aus den Brüdergemeinden? Was wird aus den freien evangelischen und den nicht ganz so freien evangelischen Gemeinden? Was wird aus jener Strömung und dieser Bewegung werden? Und was wird aus diesem bekannten christlichen Leiter oder aus jenem Pfarrer? Und wir können uns verlieren in diesen Fragen. Die Sache ist die, wir können so viel Zeit damit verbringen, die gegenwärtige Lage der Welt und des Christentums zu analysieren, dass wir vernachlässigen, in unsere persönliche, einfache Beziehung zu Jesus zu investieren. Und das ist das, wo Jesus die Jünger hier an der Stelle zurechtrückt. Also, so verstehe ich es zumindest. Jesus sagt, was geht's dich an? Folge du mir nach. Und das Spannende ist auch, Jesus sagt Petrus, zuerst was über seine Zukunft, also ist ja so, dass Jesus schon ihm was über seine Zukunft sagt. Ist ja nicht so, dass Jesus nur aufs Jetzt schaut, sondern er sagt den Jüngern ja auch viel über die Zukunft. Und hier an der Stelle, Petrus sagt er auch was Konkretes über seine Zukunft. Und dann sagt er, folge du mir nach. Also er sagt ihm was über die Zukunft und sagt dann in die Gegenwart hinein, folge du mir nach. Also die Endkonsequenz von prophetischen Aussagen über die Zukunft ist eigentlich immer, dass sie uns helfen, in der Gegenwart besser Jesus nachzufolgen. Jesus sagt uns ja die Dinge nicht einfach, weil es informativ ist. Ist ja gut, manches Mal gehört zu haben oder so, sondern Jesus, wenn Jesus uns Dinge über die Zukunft sagt, dann immer, damit sie uns helfen, ihm besser nachzufolgen. Und das hat wiederum was mit der Gegenwart zu tun. Aber was hier passiert ist, ist, dass Petrus in der Zukunft hängen geblieben ist. Jesus sagt ihm was über seine Zukunft und da bleibt er voll hängen. Er denkt sich, okay, so sieht meine Zukunft aus, aber wie sieht jetzt die Zukunft von dem aus? Und wie sieht die Zukunft von der Sache aus und so? Was wird aus diesem und jenem? Und Jesus holt ihn zurück ins Hier und Jetzt. Jesus sagt, was kümmert's dich, was bei dem kommen wird, folge du mir nach. Und damit ist Jesus voll in der Gegenwart. Er sagt, stopp, was geht's dich an, was aus Johannes in der Zukunft werden wird, folge mir jetzt nach. Also Jesus, sein Blick geht hier von der Zukunft in die Gegenwart. Und das ist was, wo besonders so Geschichts- und Zukunftsfreaks wie ich immer wieder von Jesus zurückgeholt und zurechtgerückt werden müssen. Also das, worum es seit Jahrtausenden immer noch geht, ist einfach Jesus nachzufolgen. Und zwar jetzt, heute, in der Gegenwart. Das ist das, worum es geht. Es gibt nichts, was wichtiger ist. Und ich persönlich verbringe die meiste Zeit meines Tages damit, mir Gedanken über die Zukunft zu machen und über Dinge Gedanken zu machen, die demnächst kommen und die vorbereitet werden müssen und die vielleicht anstehen und was da daraus noch werden wird und so. Ich kann den ganzen Tag damit verbringen, mir über solche Sachen Gedanken zu machen. Und mir fällt es total schwer, manchmal den Moment zu erleben, den Moment wahrzunehmen oder auch den Moment zu genießen. Meiner Frau Madalina geht es da anders. Die kann voll den Moment wahrnehmen. Kann das voll auch, also kann auch Dinge wahrnehmen, die einfach jetzt gerade dran sind, jetzt wichtig sind. Egal was kommt. Egal was morgen und übermorgen sein wird. Und ich bin da innerlich immer am Produzieren und mich auf die Zukunft vorzubereiten. Ich will das jetzt nicht gegeneinander ausspielen, weil beides hat einen Wert in sich. Beides ist eine Perspektive, die manchmal wichtig ist. Aber Jesus redet hier mit Petrus über seine Zukunft und ist ja nicht so, dass er nicht über die Zukunft redet, er macht's. Aber wenn wir dort hängen bleiben und nicht dahin zurückkommen, ihm einfach heute im Hier und Jetzt nachzufolgen und das wahrzunehmen, was einfach jetzt gerade wichtig ist und was ihm jetzt auf dem Herzen liegt, dann wird uns unser ganzes Zukunftswissen überhaupt gar nichts nützen. Da können wir uns beschäftigen und lesen und studieren und analysieren und vielleicht haben wir mehr Recht als alle anderen auf der Welt, was die Zukunft betrifft, und es wird uns nichts nützen. Weil das, worum es immer geht, ist, dass wir im Hier und Jetzt Jesus nachfolgen. Was Gott in dem Ganzen sehr wichtig ist, das ist, dass wir aber nicht einfach nur hier für diese Welt leben. Und deswegen sagt er uns auch so viel über die Zukunft. Ihm ist es wichtig, dass wir andererseits nicht für die Dinge dieser Welt leben und jetzt festhängen in dem, was uns umgibt und was diese Welt jetzt ausmacht, sondern dass wir für ihn und für die zukünftige Welt leben, aber eben jetzt. Und das ist halt das Spannende, das Reich Gottes ist jetzt schon da, aber es wird auch noch kommen. Und das ist was, wo es sich lohnt, darüber mal länger nachzudenken, was bedeutet es für mein Leben jetzt, dass das Reich Gottes da ist, aber dass ich lebe für eine zukünftige Welt. Die Kräfte und die Eigenschaften seiner zukünftigen Welt, die sickern jetzt in mein Leben hinein, aber ich lebe für die Welt, für die zukünftige Welt Gottes, für sein Reich. Einfach ein paar Texte, die das wunderbar ausdrücken. Im Buch Prediger, er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt, gesät. Also wir sind für eine andere Welt geschaffen. Die Ewigkeit hat er in unser Herz gelegt. Oder Jesus sagt, sie sind nicht, also seine Jünger, wir sind nicht von dieser Welt, sondern er sagt, wir sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Also Jesus sagt, die sind auch nicht von der Welt, ich bin auch nicht von dieser Welt, aber wir sind jetzt hier in dieser Welt. im ersten Korintherbrief: Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Oder Philipperbrief: Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Wir leben zwar jetzt hier, aber unser Bürgerrecht, das heißt, wir haben den, also unsere Staatsbürgerschaft, ist nicht hier in Deutschland in Wirklichkeit. Irgendwie schon auch, aber das, wofür unser Herz schlägt, womit wir uns identifizieren, ist eigentlich Gottes Welt. Also ihr könnt euch das so vorstellen, wer in ein anderes Land umsiedelt, migriert, für den ist es immer eine Herausforderung. Man lebt zwar in einem anderen Land und muss dort seine Geschäfte erledigen, ja, aber das Herz schlägt eigentlich immer noch für das Land, wo man herkommt. Das geht vielen Ausländern so, die in Deutschland leben, aber das geht auch den ganzen Deutschstämmigen so, die irgendwann mal ausgewandert sind. Wenn ihr mal in Rumänien, in Russland, in Südamerika die ganzen deutschen Kolonien seht, wo seit Jahrhunderten Deutsche leben, die sind nie Rumänen geworden, die sind nie im Herzen Russen geworden oder Argentinier oder Chilenen oder irgend sowas, sondern man merkt, die haben immer eigentlich im Herzen das Bewusstsein, wir gehören eigentlich in ein anderes Land. Und die leben aber dort. Und das, was die Bibel uns lehrt, was das Neue Testament uns lehrt, ein Leben als Nachfolger Jesu bedeutet, dass wir frei sind von diesem ganzen staatsbürgerlichen Denken auf dieser Erde. Wir leben hier in Deutschland, ja. Na und? Aber unser Herz schlägt für den Himmel. Wir leben hier unter diesen Umständen und versuchen mit Gott das Beste draus zu machen. Für unser Land, für unsere Nachbarschaft, für unsere Familien, für unser eigenes Leben. Aber unser Herz, das war eigentlich, was eigentlich so unsere Identität ausmacht, ist eigentlich die Identität des Himmels. Wir sind für eine andere Welt geschaffen. Und diese Welt, die sickert jetzt hinein in unser Leben. Und das ist das Bewusstsein, mit dem eigentlich Nachfolger Jesu zu allen Zeiten leben und durch die Endzeit gehen. Und das seit Jahrhunderten. Und es wird auch die nächsten Jahre so sein. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann mit diesem Bewusstsein. Wenn unser Herz an Jesus hängt, dann werden wir uns danach sehen, dass sein Reich endgültig und in Fülle anbricht und dass wir ihn sehen werden. Dann werden wir uns, also wenn unser Herz für Jesus schlägt, dann werden wir uns danach sehnen, dass das Ende möglichst schnell ran ist. Weil das, was uns oft davon abhält, uns darauf zu freuen, ist meistens, dass unser Herz so sehr an dem hängt, was wir jetzt gerade vor Augen haben. Und mir geht es jetzt schon anders als vor einigen Jahren, aber ich weiß, als ich noch Kind war, ich habe gedacht, oh Mann, hoffentlich kommt Jesus nicht wieder gleich. Ich habe gedacht, hoffentlich passiert es nicht zu schnell, weil ich werde noch erwachsen werden und ich will noch heiraten und ich will noch Kinder kriegen und was weiß ich. Und dann will man noch das erleben und wie die Kinder groß sind und wie sie aus dem Haus sind. Und das nimmt ja kein Ende. Und man will ja noch so viel erleben, weil unser Herz an dem hängt. Aber deswegen ist dieses Thema Endzeit so eine wunderbare Prüfung für unser eigenes Herz, wo wir einfach feststellen können, wie nah sind wir am Herrn dran. Wie sehr sind wir vereinnahmt von seiner Herrlichkeit und von seiner Schönheit und von seiner Gegenwart. Wie sehr haben wir eine Sehnsucht nach ihm, die alle anderen Sehnsüchte unseres Lebens übertrifft. Und ich würde einfach behaupten, uns geht es allen so, dass wir an der Stelle so ein bisschen wenigstens unsere Not haben. Und dann ist es einfach eine Chance, wenn wir an diesem Thema dran sind jetzt in den Wochen, dass wir das neu suchen und sagen, Jesus, wir wollen von dir fasziniert sein. Wir wollen, dass wir uns nach dir sehen, dass wir eine Freude daran haben, wenn du so schnell wie möglich kommst. Weil das, was du gibst und was du bietest, größer und besser ist als alles, was wir jetzt haben, dann warten wir nicht einfach nur auf das Ende und was als nächstes noch geschehen muss auf dieser Erde, sondern wir warten auf Jesus selbst. Wir warten im Grunde nicht einfach nur auf das Ende, sondern auf den, der sagt, ich bin der Anfang und das Ende. In Jesus ist die Erfüllung aller Sehnsüchte unseres Lebens. Und wir warten nicht, dass das Ende kommt, sondern wir warten auf den, der sagt, ich bin der Anfang und das Ende. Amen.